Die Geburt Jesu Christi in Bethlehem. Lukas Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich schätzen lassen sollte. Diese Schätzung war die erste und geschah, als Kyrenius Statthalter von Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich schätzen zu lassen, ein jeder in die eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich schätzen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Wir haben in diesen Versen die Geschichte einer Geburt, der Geburt des fleischgewordenen Sohnes Gottes, des Herrn Jesus Christus. Jede Geburt eines lebendigen Kindes ist ein wunderbares Ereignis. Sie ruft eine Seele ins Dasein, die nie sterben wird. Doch seit Anbeginn der Welt war noch nie eine Geburt so wunderbar wie die Geburt Christi. In sich selbst war sie ein Wunder. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Die Segnungen, welche sie in die Welt brachte, waren unaussprechlich. Sie öffnete dem Menschen die Tür zum ewigen Leben. Lasst uns beim Lesen dieser Verse erstens die Zeiten beachten, in die hinein Christus geboren wurde. Die Geburt geschah in den Tagen, wo Augustus, der erste römische Kaiser, einen Befehl erließ, dass der ganze Erdkreis sich schätzen lassen sollte. Vers 1. In dieser schlichten Tatsache zeigt sich die Weisheit Gottes. Das Zepter wich praktisch immer mehr von Juda. Die Juden kamen unter die Herrschaft und Taxierung einer fremden Macht. Fremde begannen, über sie zu herrschen. Sie hatten keine eigene, unabhängige Regierung mehr. Die rechte Zeit war für die Erscheinung des verheißenen Messias gekommen. Augustus lässt die Welt schätzen, und auf einmal wird Christus geboren. Es war eine Zeit, die für die Einführung des Evangeliums Christi besonders geeignet war. Die ganze zivilisierte Erde wurde endlich von einem Herrscher regiert. Es gab nichts, was den Prediger eines neuen Glaubens daran gehindert hätte, von Stadt zu Stadt und von Land zu gehen. Die Fürsten und Priester der Heidenwelt waren gewogen und zu leicht erfunden worden. Ägypten, Assyrien, Babylon, Persien, Griechenland und Rom hatten alle nacheinander bewiesen, dass die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte. Ungeachtet ihrer mächtigen Eroberer und Dichter und Historiker und Baumeister und Philosophen waren die Königreiche der Welt voll finsteren Götzendienstes. Es war in der Tat die rechte Zeit für Gott, vom Himmel her einzuschreiten und einen allmächtigen Retter herabzusenden. Es war die bestimmte Zeit dafür, dass Christus geboren wurde. Mögen unsere Seelen alle Zeit in dem Gedanken ruhen, dass die Zeit in Gottes Hand ist. Er kennt die beste Zeit, wann er seiner Kirche hilft und der Welt neues Licht senden soll. Wir sollten uns davor hüten, über den Gang der Ereignisse um uns her übermäßig besorgt zu sein, als ob wir besser wüssten als der König der Könige, zu welcher Zeit Erleichterung kommen wird. Philipp, hör auf, die Welt regieren zu wollen. So sagte Luther oft zu seinem besorgten Freund Philipp Melanchthon. Es war ein Ausspruch voller Weisheit. Lasst uns zweitens den Ort beachten, wo Christus geboren wurde. Es war nicht in Nazareth in Galiläa, wo seine Mutter, die Jungfrau Maria, lebte. Der Prophet Micha hatte vorausgesagt, dass das Ereignis in Bethlehem stattfinden sollte. Und so geschah es auch. In Bethlehem wurde Christus geboren. Die übermächtige Vorsehung Gottes zeigt sich in dieser einfachen Tatsache. Er ordnet alle Dinge im Himmel und auf der Erde. Er lenkt die Herzen von Königen, wohin er will. Er bestimmte den Zeitpunkt, zu dem Augustus die Schätzung befahl. Er lenkte die Durchführung des Erlasses in der Weise, dass Maria notwendigerweise in Bethlehem sein musste, als sich die Tage erfüllten, dass sie gebären sollte. Vers 6. Wenig dachten der hochmütige römische Kaiser und sein Beamter Quirinius daran, dass sie nur Instrumente in der Hand des Gottes Israels waren und lediglich die ewigen Ratschlüsse des Königs der Könige ausführten. Wenig dachten sie daran, dass sie dabei helfen, das Fundament für ein Königreich zu legen, vor welchem die Reiche dieser Welt alle eines Tages untergehen würden und vor dem der römische Götzendienst verschwinden würde. Wir sollten uns hier der Worte Jesajas erinnern, die er bei einem ähnlichen Anlass aussprach. Aber er meinte es nicht so, und sein Herz denkt nicht also. Jesaja 10, Vers 7. Das Herz eines Gläubigen sollte im Gedenken an die gnädige Regierung der Welt durch Gott Trost fassen. Ein wahrer Christ sollte sich durch das Verhalten der Herrscher der Erde niemals zu sehr erschüttern oder beunruhigen lassen. Er sollte mit den Augen des Glaubens eine Hand sehen, die alles, was sie tun, zum Lobe, zur Ehre Gottes lenkt. Er sollte jeden König und Potentaten, einen Augustus, einen Quirinius, einen Darius, einen Sanherib, als ein Geschöpf betrachten, das mit all seiner Macht nichts anderes tun kann als das, was Gott zulässt, und nichts, was nicht Gottes Willen ausführt. Und wenn die Königen und Fürsten dieser Welt sich wieder den Herrn und wieder seinen Gesalbten zusammenrotten, sollte er in den Worten Salomos Trost finden. Denn es wacht noch ein Höherer über dem Hohen und über ihnen allen der Höchste. Prediger 5, Vers 8. Lasst uns schließlich die Art und Weise beachten, wie Christus geboren wurde. Er wurde nicht unter dem Dach des Hauses seiner Mutter geboren, sondern an einem fremden Ort, und zwar in einer Herberge, Vers 7. Nachdem er geboren war, wurde er nicht in eine sorgsam vorbereitete Wiege gelegt. Nein, seine Mutter legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge, Vers 7. Wir sehen hier die Gnade und die Herablassung Christi. Wäre er gekommen, um die Menschheit mit königlicher Majestät zu retten, umgeben von seines Vaters Engeln, so wäre dies ein Akt unverdienter Barmherzigkeit gewesen. Hätte er beschlossen, in einem Palast mit Kraft und großer Autorität zu wohnen, so hätten wir Grund genug zur Verwunderung gehabt. Doch so arm wie der ärmste Mensch unter den Menschen zu werden und so niedrig wie der Allerniedrigste. Dies ist eine Liebe, welche die Erkenntnis übersteigt. Sie ist unaussprechlich und unerforschlich. Lasst uns niemals vergessen, dass Jesus durch diese Erniedrigung für uns ein Anrecht auf die Herrlichkeit erworben hat. Sowohl durch sein Leben des Leidens als auch durch seinen Tod hat er für uns eine ewige Erlösung erfunden. Während seines ganzen Lebens war er arm um unseretwillen. Von der Stunde seiner Geburt an bis zur Stunde seines Todes. Und durch seine Armut sind wir reich geworden. Wir sollten uns davor hüten, die Armen ihrer Armut wegen zu verachten. Ihr Zustand ist durch den Sohn Gottes geheiligt und geehrt worden, indem er ihn freiwillig selbst annahm. Gott sieht die Person nicht an. Er sieht die Herzen der Menschen an und nicht ihr Einkommen. Wir sollten uns nie des Kreuzes der Armut schämen, wenn Gott es für geeignet hält, es uns für eine Zeit aufzuerlegen. Gottlos und begehrlich zu sein, ist schändlich, aber es ist keine Schande, arm zu sein. Ein armseliger Wohnort und einfache Kost und ein hartes Bett sind für Fleisch und Blut nicht angenehm. Doch sie sind das Teil, welches der Herr Jesus selbst seit dem Tag seines Eintritts in die Welt bereitwillig auf sich nahm. Der Wohlstand ruiniert weitaus mehr Seelen als die Armut. Wenn die Liebe zum Geld uns überkommt, so lasst uns an die Krippe von Bethlehem und an denjenigen denken, der in sie hineingelegt wurde. Solche Gedanken können uns vor vielem Schaden bewahren.